Karotte, Kürbis und Pastinake. Das ist keine Gemüsevielfalt im Sinne der Allergieprävention. Weil jedes Lebensmittel, was man meidet, schränkt am Ende nur die Lebensqualität ein. Darauf zu achten, dass ich schon während der Schwangerschaft bei mir selber eine gute Darmflora aufbaue.
Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klühn. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Podcast soll dir helfen, die Ruhe zu bewahren, wenn dein Kind krank ist und dein Kind kompetent gesundheitlich zu unterstützen. Ich möchte, dass du lernst, wann du mit deinem kranken Kind zu Hause bleiben kannst und wann du mit deinem Kind zum Arzt musst. Yvonne Braun ist Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin in München und berät Menschen mit einer Lebensmittelallergie und Unverträglichkeit. Sie legte vor allem einen Fokus darauf, ein normales Leben mit Allergie zu führen. Ich habe Yvonne durch ihre spannenden Artikel rund um das Thema Allergie bei Kindern und eine Lebensführung mit Allergie bei Kindern kennengelernt und deswegen zu mir in meinen Podcast eingeladen. Jetzt begrüße ich dich recht herzlich, Yvonne. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dass du dir Zeit nimmst, deine Expertise mit uns zu teilen. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und einmal erzählen, was du so machst.
Also erstmal hallo und ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf bei deinem Podcast. Ja, mein Name ist Yvonne Braun. Ich bin Ökotrophologin, also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und habe mich schon während meinem Studium sehr auf Allergien spezialisiert und dann in meiner Promotion auch im Paul-Ehrlich-Institut im Bereich Nahrungsmittelallergien geforscht. Also Allergien waren schon immer mein Lieblingsthema sozusagen in der Ernährungsberatung. Und ich habe dann aber erstmal eine Pause gemacht mit Arbeiten und habe 2 Kinder bekommen. Und meine ältere Tochter ist tatsächlich zufälligerweise selber auch Nahrungsmittelallergikerin. Also die hat eine sehr schwere Allergie gegen Cashewkerne und auch Allergien gegen andere Nüsse. Und irgendwie habe ich dann angefangen, nachdem ich wieder gearbeitet habe, mich selbstständig zu machen. Und genau dieses Wissen, also einmal mein fachliches Wissen über das Studium und die Promotion und aber auch mein Praxiswissen über unseren Alltag einfach mit der Nahrungsmittelallergie zusammenzuschmeißen und habe jetzt seit 5 Jahren eine eigene Praxis für Ernährungsberatung mit dem Schwerpunkt Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Ja, und genau das hat mir eben auch an deiner Website so gut gefallen oder deswegen bin ich so auf dich aufmerksam geworden, weil ich einfach das Gefühl hatte, dadurch, dass du quasi selber eine betroffene Mama bist, dass du einfach weißt, wovon du sprichst und du hast ja auch viele Artikel darüber geschrieben, wie der Alltag möglich ist oder wie Urlaub möglich ist und so weiter. Und das fand ich eben besonders spannend. Ja, was sind denn so typische Nahrungsmittelallergien im Kindesalter, die häufig sind?
Also im Kindesalter, gerade bei den kleinen Kindern, ist es die Kuhmilch-Eiweißallergie und die Hühnerei-Allergie. Das hört man ja auch immer wieder, wenn man sich mit den Mamas unterhält. Und dann hört man immer wieder Kuhmilch-Eiweiß oder die Kuhmilch und das Hühnerei. Wenn die Kinder dann älter werden, kommt dann noch die Fischallergie, Sojaallergie, unterschiedliche Nüsse, Erdnuss und Weizen dazu. Das sind so die häufigsten Allergien, die bei Kindern einfach auftreten.
Das hat man ja alles schon mal so ein bisschen gehört und da kommt aber mir so ein Gedanke auf, beziehungsweise ich habe auch in meiner Tätigkeit als Ärztin in der Kindermedizin immer mal wieder Mütter erlebt, die mit ellenlangen Listen an Nahrungsmittelallergien zu uns kommen und dann irgendwann in so einer Sackgasse landen und irgendwie unsicher sind und sagen, irgendwie jetzt kann mein Kind ja gar nichts mehr essen. Und da fallen jetzt manchmal von diesen typischen Sachen, die du erwähnt hast, da fallen viele Lebensmittel nicht drunter. Also die kommen an mit zum Teil 100 Nahrungsmitteln, die Kinder nicht mehr essen dürfen und die, von denen man auch gar nicht weiß, stehen die jetzt im Zusammenhang miteinander. Und hast du da auch ähnliche Erfahrungen in deiner Praxis gemacht, dass du Mütter erlebst, die so ganz lange Listen haben, was die Kinder alles nicht essen dürfen?
Ja, habe ich gemacht. Wobei es gibt da tatsächlich wirklich 2 Probleme. Also zum einen habe ich die Mamas, die Angst haben, dass ihr Kind eine Nahrungsmittelallergie haben könnte, weil sie selber eine Allergie haben oder eine Unverträglichkeit, und auch schon ganz kleine Kinder testen lassen. Und das machen sie meistens nicht mit den typischen, mit oder mit dem empfohlenen Test, mit dem IgE-Test, wo die IgE-Titer bestimmt werden, sondern mit IgG-Tests. Und ein IgG-Test ist nicht von den Leitlinien empfohlen als Allergietest, der wird aber häufig gemacht. Und diese Mamas kommen oft mit wirklich kleinen Kindern, 1-2 Jahren, mit ellenlangen Listen an und sagen, ja, so, das müssen wir jetzt alles weglassen, aber mein Kind soll sich trotzdem gesund ernähren. Und das ist das erste Problem, weil ein IgG-Test sagt, gibt überhaupt keine Hinweise auf eine Allergie. Und in dem Fall ist es immer so, dass ich da wirklich sagen muss, jetzt müssen wir mit der Diagnose noch mal ganz von vorne anfangen, weil ich mit diesen Listen nicht arbeiten kann. Das zweite Problem ist, dass wenn ein Kind gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel mal allergisch reagiert hat, also ein Kind hat zum Beispiel eine Erdnuss gegessen und hatte eine Reaktion, dann wird ein Allergietest gemacht und es wird auch ein IgE-Test gemacht, also ein anerkannter Allergietest. Das Problem ist aber, dass dann nicht nur die Erdnuss getestet wird, sondern dass dann im Rahmen dieser Blutabnahme ganz viele andere Allergien eben auch getestet werden oder ganz viele andere allergieauslösende Lebensmittel im Blut getestet werden. Und dann sieht man plötzlich, dass im Blut das Kind gegen Milch, gegen Soja, gegen Weizen auch noch einen positiven IgE-Titer hat, aber heute Morgen noch sein Glas Milch getrunken hat und total gesund ist. Und da wird eben ganz oft gesagt, ja, da ist ja jetzt doch noch eine Milchallergie da und da müssen wir ja die Milch jetzt meiden. Aber bei der Allergiediagnose gilt immer, ein positiver IgE-Test plus eine nachweisbare Reaktion, das ist eine Allergie. Und deswegen bin ich immer gar kein Freund davon, irgendwie mal so bei Geschwisterkindern von Allergikern zum Beispiel mal vorsorglich ein paar Bluttests zu machen oder auch bei Nachreaktionen einfach so viele Lebensmittel im Blut auszutesten, weil jedes Lebensmittel, was man meidet, schränkt am Ende nur die Lebensqualität ein.
Also der reine Blutwert sagt mir erstmal gar nichts, sondern ich brauche als Mama eine Symptomatik bei meinem Kind. Und wenn dann der passende Blutwert, also ein IgE-Wert, korreliert, dann spreche ich von einer Allergie. Das, denke ich, ist schon mal ganz wichtig zu differenzieren, weil es ist mir einfach ein Herzensthema irgendwie gewesen, weil ich gar nicht so wenig Kinder erlebt habe, die mit so vielen Listen rumgelaufen sind. Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet, wo die Kinder viel mit Bauchschmerzen kamen. Das Krankenhaus war darauf spezialisiert und da sieht man sowas besonders häufig und kriegt irgendwie mit, was die Eltern und die Kinder schon für eine Leidensgeschichte hinter sich haben. Und das, was notwendig ist, ist ja alles richtig, aber wie du das eben so schön erklärt hast, ist nicht alles notwendig. Jetzt habe ich als Mama ein Kind, was vielleicht Symptome zeigt. Also es reagiert zum Beispiel nach dem Genuss von Kuhmilch mit einem Hautausschlag. Was sind denn so Zeichen, worauf ich noch achten sollte als Mama, um zu erkennen, das könnte eine Allergie sein, das könnte eine Nahrungsmittelallergie sein?
Also meistens ist es bei den Kindern so, dass sie gerade die älteren Kinder, also die gegen Fisch, gegen Soja, gegen Nüsse oder auch Weizen reagieren, relativ zeitnah zu dem Verzehr von so einem Lebensmittel reagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kind Fisch mache und das innerhalb der nächsten Minuten bis halben Stunde fängt das Kind an, sich zu jucken oder bekommt einen Ausschlag oder fängt an zu spucken, dann ist es eher ein Zeichen für eine Lebensmittelallergie, als wenn es in der Nacht zum Beispiel dann anfängt, einen Ausschlag zu bekommen oder auch, dass er Magen-Darm-Probleme bekommt, das Kind. Also die Symptome von einer Allergie treten meistens relativ zeitnah nach dem Verzehr des Lebensmittels auf. Also Symptome können ganz unterschiedlich sein. Also das können zum Beispiel Quaddeln sein, das kann Bauchweh sein, Durchfall. Das können auch ganz schwere Symptomatiken sein, also dass das Kind auch anfängt, einfach zu husten und dass man das Gefühl hat, das Kind bekommt nicht gut Luft. Andererseits kann es auch bei einer Kuhmilch-Eiweißallergie so sein, dass wenn gerade schon die Babys so ganz schlechte Haut haben, wie so Neurodermitis, also diese Kratzhaut, diese Kratzstellen, dass das auch schon mal ein Hinweis sein kann, dass vielleicht die Kuhmilch oder auch Hühnerei nicht vertragen wird.
Also die Kuhmilch, die kann auch ein ganz kleines Baby ja schon nicht vertragen. Und ja, auch wenn die Mutter das Kind stillt, oder? Das habe ich richtig verstanden.
Also das habe ich eigentlich bei allen meinen Babys mit Kuhmilch-Eiweißallergie, dass die Mamas kommen und sagen, ich hab's doch nur gestillt jetzt. Und seitdem es irgendwie wirklich klein ist, also ein paar Wochen alt, haben wir dieses Problem mit der Haut. Und jetzt sind die Kinder dann 3, 4 Monate alt und kommen dann zu mir mit den Mamas zur Ernährungsberatung, weil die Kinder wurden wirklich bisher nur gestillt und haben einfach eine Kuhmilch-Eiweißallergie entwickelt durch die Milch, die die Mutter eben getrunken hat.
Und gilt es für andere Allergien auch? Also kann auch, wenn die Mama Weizen isst oder Hühnerei, eine Allergie quasi über die Muttermilch auf das Baby übertragen werden oder ist das nur bei der Kuhmilch der Fall?
Also theoretisch kann das schon sein, wobei man bei diesen kleinen Babys eigentlich immer nur eine Kuhmilch oder meistens nur eine Kuhmilch-Eiweiß- oder Hühnerei-Allergie sieht. Also, oder andersrum, wenn man bei diesen Babys Kuhmilch oder Hühnerei weglässt als Mama, als stillende Mama, dann kommt es da meistens zu einer riesengroßen Verbesserung bei der Haut. Es kann sein, wenn man dem Baby Blut abnimmt, und das wird in dem Fall gemacht, dass man schon einen positiven IgE-Titer zum Beispiel gegen Erdnuss feststellt oder auch gegen Weizen. Dann ist es natürlich immer die Sache, dass man das dann mal testen muss als Mama. Wie ist es? Ist es wirklich eine richtige Allergie? Also merkt man noch eine doch deutlichere Verbesserung an der Haut, wenn ich Weizen oder Erdnuss auch weglasse? Oder ist es nur eine Sensibilisierung und ich esse als Mama weiter Nüsse oder Erdnuss und weiter Weizen und lasse nur die Kuhmilch weg oder das Hühnerei? Und das ist tatsächlich bei den kleinen Säuglingen am allerhäufigsten, dass man durch das Weglassen von Kuhmilch oder Hühnerei schon eine 180-Grad-Wendung sieht.
Ja, Yvonne, da teile ich deine Erfahrung. Wir haben auch im Krankenhaus immer wieder Babys behandelt mit Verdacht auf Kuhmilch-Eiweiß-Intoleranz und der Effekt nach dem Weglassen der Muttermilch war immens. Also das Baby war tatsächlich wie ein anderes Baby. Die Bauchschmerzen waren weg, die Haut wurde ziemlich schnell besser und mir ist es jetzt hier nochmal wichtig, den Kontrast aufzuzeichnen zwischen einer trockenen Haut, die viele Säuglinge haben, und einer echten Kuhmilch-Protein-Intoleranz, in der das Weglassen der Kuhmilch tatsächlich einen Riesenfortschritt bildet. Und mir ist es eben wichtig, diesen Kontrast einfach nochmal hier so aufzuzeichnen, weil ich auch Mütter erlebt habe, die von Hebammen, Ärzten mit Riesenlisten an Lebensmitteln zu uns kamen, die sie nicht mehr essen durften in der Stillzeit, weil das Kind zum Beispiel eine trockene Haut hatte. Und das ist, da muss man einfach ganz klar differenzieren, was sinnvoll ist.
Auf jeden Fall.
Super. Ich habe noch ein paar Fragen mir überlegt, die ich denke, die Mamas mit Kindern mit Allergien häufig haben. Eine Frage war, da hast du einen ganz schönen Artikel auch auf deinem Blog dazu geschrieben. Wie gehst du denn selber jetzt als Mama damit um? Deine Tochter hat eine Nussallergie und auf ganz vielen Nahrungsmitteln steht, kann Spuren von Nüssen enthalten zum Beispiel. Vermeidest du das Produkt dann komplett oder wie vorsichtig musst du da sein?
Das Problem mit dem Spurenhinweis ist, dass die Menge der Spur gesetzlich nicht definiert ist. Also eine Spur kann sein, dass es sich bei einer Spur nur um minimalste Mengen handelt. Es kann sein, dass sich bei der Spur, jetzt in dem Fall die Nuss, es sich da um ganze Nüsse handelt, die aus Versehen in das Lebensmittel eingebracht wurden. Also die Menge der Spur ist gesetzlich nicht definiert. Es kann auch sein, dass in diesem Lebensmittel überhaupt nichts drin ist. Das Problem ist, dass die Firmen, die zum Beispiel eine Produktionsanlage benutzen, wo Lebensmittel mit Nuss hergestellt werden und ohne Nuss, diese Produktionsanlagen nicht richtig reinbekommen von den Nüssen. Und dass da immer die Gefahr besteht, dass eben Teile von Nüssen mit in das nussfreie Produkt eingebracht werden. Und deswegen deklarieren die dann, kann Spuren von Nüssen enthalten. Wir meiden das definitiv. Das liegt daran, dass meine Tochter eine sehr schwere allergische Reaktion gegen Nüsse hat. Also gegen die gegen den Cashewkern reagiert sie also wirklich auch mit Luftnot am Ende. Und aufgrund der Schwere der Symptomatik meiden wir definitiv jeglichen Hinweis auf, kann Spuren von Nüssen enthalten, weil wir auch nicht immer wissen, ob die Firma Cashew als einzelne Nuss deklariert. Mhm. Und zum anderen hat sie auch Allergien gegen andere Nüsse und deswegen ist das eine Sache, die meiden wir definitiv. Ja. Wir sind froh, dass es draufsteht, weil dann, es gibt ja auch Firmen, die gar keine möglichen Spuren deklarieren und wenn gar nichts draufsteht, weiß man nicht, ob die Firma deklariert oder nicht.
Das ist interessant. Also mir war das auch nicht klar, dass das gesetzmäßig gar nicht definiert ist. Okay. Und jetzt hast du erzählt, deine Tochter, die reagiert ja vielleicht jetzt auch mal mit Atemnot. Und dann gibt es aber vielleicht andere Mütter, die sagen, naja, mein Kind, das hat eigentlich nur so ein bisschen Quaddeln auf der Haut. Das muss ja aber nicht, und dann ist es ja nicht so dramatisch, aber das muss ja nicht so bleiben. Oder eine Allergie kann sich auch verändern oder kann jedes Mal ein bisschen anders ausfallen oder auch schwerer.
Ja. Ja, also das ist immer, da zucke ich immer innerlich ein bisschen zusammen, wenn ich so andere Mütter treffe oder mich mit denen austausche und die dann sagen, naja, das ist nicht schlimm, wenn wir eine Nuss erwischen, dann gibt es ein paar Quaddeln, weil das ist richtig, im Normalfall gibt es dann zum Glück nur die Quaddeln. Aber tatsächlich gibt es eben bei der Allergie immer das Problem der Augmentationsfaktoren. Das sind Faktoren, die eine Allergie oder eine allergische Reaktion in dem Moment verschlimmern können. Also wenn zum Beispiel das Kind vorher sehr viel Sport gemacht hat. Es hatte vorher Schulsport und erwischt aus Versehen dann eine Nuss, von der es normalerweise nur ein paar Quaddeln bekommt, kann es eben sein, dass aufgrund des Sportes, aufgrund dieses Augmentationsfaktors, die Allergie oder die allergische Reaktion diesmal schlimmer wird. Oder auch wenn Kinder Infekte haben oder so kurz vor einem Infekt ist, das weiß man ja manchmal als Mama gar nicht, ob mein Kind jetzt kurz vor einem Infekt ist oder nicht, aber auch Infekte können die allergische Reaktion einfach in dem Moment verschlimmern. Oder auch bei älteren Kindern, die zum Beispiel eine Allergie gegen Pollen zusätzlich noch haben, ist es meistens so, dass in der Pollenflugzeit deutlich weniger Lebensmittel vertragen werden und auch deutlich stärkere Reaktionen gegen bestimmte Lebensmittel auftreten.
Weil der Körper nämlich ohnehin schon belastet ist, quasi durch die Allergene in der Luft. Also auch vielleicht so eine wichtige Take-Home-Message aus unserem Gespräch ist, also man kann es einfach nicht vorhersehen. Es kann jahrelang gut laufen und es gibt quasi nur die Quaddeln auf der Haut und dann ist ein blöder Tag oder ein Infekt bahnt sich an und dann kann so eine allergische Reaktion auch mal viel stärker werden.
Ja, ja, deswegen ist es auch immer so wichtig, das, was man als Notfallmedikation vom Arzt verschrieben bekommen hat, das auch immer mitzunehmen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil im doofsten Fall, weil ein Kind fünfmal mit nur Quaddeln reagiert hat, hat man dann im schlimmeren Fall gar keine Notfallmedikamente dabei. Und deswegen empfehle ich auch wirklich immer diese Notfallmedikamente, die der Arzt verschrieben hat, auch wirklich immer dabei zu haben. Egal, was es in dem Fall ist, aber Hauptsache, man hat was dabei.
Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig, auch nochmal hier so aus der kinderärztlichen Perspektive. Die Notfallbox ist einfach wahnsinnig hilfreich. Die kann so viel abpuffern und oft ist sie nicht dabei oder die Eltern trauen sich auch nicht, die Medikamente zu geben. Und dann läuft man, wenn man Pech hat, manchmal so ein bisschen hinterher. Und wenn man diese Notfallbox anwendet, habe ich persönlich jetzt noch nie erlebt, dass ein Kind mit einem schweren allergischen Schock zu uns kam, trotz Anwendung aller Medikamente. Es ist eher, das ist nicht dabei oder man hat sich nicht getraut oder man hat vielleicht nur einen Teil der Notfallbox gegeben und sich dann nicht getraut, den Anapen zu geben. Und dann ist es manchmal für uns Ärzte, sind dann auf einmal viel mehr Medikamente nötig, um quasi so ein Kind in einer allergischen Reaktion zu stabilisieren, als eigentlich nötig gewesen wären, hätte das Kind gleich alle erforderlichen Medikamente bekommen. Also es ist einfach wahnsinnig wichtig. Es ist auch wichtig in der Schule natürlich. Wie gehst denn du da als Mama damit um, wenn deine Tochter in der Schule ist? Du kannst natürlich ja da nicht immer alles kontrollieren. Und sind da Lehrer geschult oder wie ist da bei euch die Situation?
Ja, genau. Also was ich immer ganz wichtig finde, ist, sich wirklich relativ früh mit dieser Situation zu befassen. Mein Kind kommt jetzt in die Schule. Und was ist dafür notwendig? Das ist ja immer eine Sache, das ist planbar. Der Schuleintritt, der kommt nicht so plötzlich. Und ich empfehle immer, das nicht erst in den Sommerferien zu machen, sich wirklich damit zu beschäftigen, sondern vorher, in der Zeit, wo man auch noch Lehrer und Schulleitung erreicht und da wirklich schon alles abzuklären. Also es ist schon mal ganz wichtig, auch abzuklären mit der Schule, wie läuft es mit dem Notfallset? Also darf mein Kind das Notfallset im Schulranzen haben und immer bei sich? Dann reicht es ja aus, wenn ein Notfallset vorhanden ist. Oder möchte das die Schulleitung nicht, aufgrund von Gefahren, dass andere Kinder das Notfallset verwenden könnten, im schlimmsten Fall. Bei uns ist es so, dass das Notfallset eingeschlossen werden muss. Und weil ich da ein bisschen Angst habe, dass meine Tochter das jedes Mal vergessen würde, haben wir ein zweites Notfallset uns organisiert und was wir immer in der Schule lassen. Und das braucht auch Zeit. Und dann ist das Nächste natürlich, die Lehrer zu schulen und vor den Sommerferien uns schon zu sagen, mit dem Start des neuen Schuljahres müssen wir die Lehrer schulen. Wir haben das Glück, dass wir in einer kleinen Schule sind und wir hatten damals, als meine Tochter in die erste Klasse gekommen ist, eine Lehrerschulung mit allen Lehrern in der Schule. Dass jeder weiß, wo das Notfallset ist, dass jeder weiß, wie das Notfallset anzuwenden ist. Denn auch in einer kleinen Schule ist mal die Klassenlehrerin krank oder das Kind ist auf dem Schulhof und ein anderer Lehrer hat Pausenaufsicht. Da muss einfach jeder Bescheid wissen, dass dieses Kind eine Allergie hat und was zu tun ist, wenn diese Allergie eben auftritt. Es ist auch immer gut, sich für den ersten Elternabend, der meistens in der ersten Woche stattfindet, sich einen kleinen Text so zu überlegen für die anderen Eltern von den Kindern und kurz zu sagen, dass das Kind eben eine Allergie hat, gegen was es reagiert und warum man darum bittet, dass vielleicht diese bestimmte Nuss, zum Beispiel Erdnuss oder in unserem Fall die Cashew, nicht mit in die Schule gegeben wird. Weil, meine Tochter weiß sehr gut, damit umzugehen. Trotzdem ist es halt blöd, wenn ein Kind neben ihr Cashew isst und dann wird so über den Tisch gebröselt oder dann wird irgendwas angefasst, dann geht das weiter zu meiner Tochter und wenn sie das anlangt und auch Cashew an die Hände bekommt und die Hände in den Mund nimmt, dann kann sie allergisch reagieren. Und das allerletzte, wo man sehr, sehr gut die Sommerferien nutzen kann, ist, das Kind selber nochmal zu schulen. Also dem Kind wirklich zu sagen, so und jetzt bist du deutlich mehr in der Verantwortung als im Kindergarten. Du isst nur dein eigenes Essen aus deiner Brotbox. Bei Geburtstagen, die in der Schule immer mit Kuchen gefeiert werden, hast du auch eine süßes Box in der Schule. Du hebst auf dem Pausenhof keine fremden Papiere auf und schmeißt die weg, weil du nicht weißt, was da dran sein kann. Und wenn du das Gefühl hast, du hast eine allergische Reaktion, gehst du bitte auch zu einem Lehrer und informierst ihn. Das sind so die grundlegenden Sachen. Das ist ja auch von Kind zu Kind unterschiedlich, aber so diese Sachen einfach nochmal dem Kind wirklich ganz, ganz genau mit dem Kind zu besprechen. Weil es halt jetzt ein deutliches Stück mehr Eigenverantwortung auch hat und gut auf sich aufpassen muss.
Also das sind wirklich ganz wertvolle Tipps. An manche Sachen hätte ich jetzt selber gar nicht gedacht, also eben auch anderen Eltern den Hinweis zu geben, ist nicht unbedingt hilfreich, wenn eure Kinder Cashew essen, weil es geht ja so schnell und einfach ein Bewusstsein zu schaffen beim Kind, bei Lehrern, bei den anderen Eltern. Also vielen Dank, das sind wirklich, ich glaube, Tipps, die jede Mama ganz gut mit nach Hause nehmen kann. Jetzt gibt's auch Mamas, die hören uns zu und die sind vielleicht gerade dabei, schwanger zu werden, werden schwanger oder haben kleine Kinder, die noch keine Allergien haben. Und deswegen wäre das so ein Themenkomplex, den ich total gerne mit dir noch besprechen würde. Prävention. Gibt's Dinge, die ich in der Schwangerschaft beachten könnte, damit mein Kind weniger wahrscheinlich eine Nahrungsmittelallergie bekommt?
Mhm. Ernährungstechnisch, also jetzt so wirklich, was die Ernährung anbelangt, ist es so, dass wir immer empfehlen, bitte nicht aus Angst irgendwelche Lebensmittel meiden. Also alles essen, Egal, ob das jetzt eher ein potenter Allergieauslöser ist, wie zum Beispiel die Kuhmilch oder Hühnerei oder Fisch, es schützt das Kind nicht, wenn man als Mutter schon während der Schwangerschaft auf bestimmte Lebensmittel verzichtet. Das nächste ist, darauf zu achten, dass ich schon während der Schwangerschaft bei mir selber eine gute Darmflora aufbaue. Das heißt, womit baue ich eine gute Darmflora auf? Das ist so, dass ich ganz bunt essen sollte, also was jetzt das Obst und Gemüse betrifft. Wirklich hier nochmal nachschaue, was ist denn überhaupt empfohlen? Wie viel Obst, wie viel Gemüse ist empfohlen? Da ist bei allen von uns oder bei den meisten von uns noch deutlich Luft nach oben. Also es sind 3 Portionen Gemüse am Tag empfohlen und 2 Portionen Obst. Also wirklich hier mit viel Gemüse, mit den wasserlöslichen Ballaststoffen in dem Gemüse, die Darmbakterien gut anfüttern, die positiven Darmbakterien, damit ich als Mama eine positive oder eine gute Darmflora habe und die dann auch an mein Kind weitergeben kann. Dann empfiehlt man immer auf den Omega-3-Fettsäurebedarf zu achten, also dass ich wirklich in der Schwangerschaft schon genug Omega-3-Fettsäuren aufnehme. Hier ist immer die Empfehlung, zweimal in der Woche eben Kaltwasserfisch, ein Fettfisch zu essen. Wenn ich das nicht mache, also wenn ich keinen Fisch esse, dann aber entweder mit Fischöl oder auch mit veganen Algenölen so zu supplementieren, dass ich ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufnehme. Denn das hat man jetzt in Studien auch schon gesehen, dass die Mamas oder die Kinder von Mamas, die gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind, ein deutlich niedrigeres Allergierisiko haben. Also da kann man aktiv wirklich was machen. Und was immer noch im Zusammenhang steht, ist auch das Gewicht der Mama. Also wenn man eine Schwangerschaft plant, dann wirklich zu schauen, mit welchem Gewicht starte ich, am besten mit einem Normalgewicht in die Schwangerschaft zu starten. Leichtes Übergewicht ist auch noch okay, aber so wirklich, wenn es dann in ein sehr starkes Übergewicht geht, also wenn die Mama sehr stark übergewichtig ist, dann lohnt es sich hier wirklich vorher noch ein paar Kilo abzunehmen, weil man sieht, dass Kinder ein erhöhtes Risiko haben, wenn die Mama deutlich übergewichtig ist zum Beginn der Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft sehr stark zunimmt. Also hier sind ja immer so 10 bis 16 Kilo in der Schwangerschaft zunehmen, ist völlig in Ordnung. Es sollten dann nicht so Mitte 20 Kilo sein, weil da sieht man auch, dass einfach die Gefahr höher ist bei den Kindern, dass die Allergien entwickeln.
Jetzt ist das Baby auf der Welt und da dreht sich natürlich alles um das Thema Beikost. Gibt es Lebensmittel, die ich im ersten Jahr nicht geben soll, allergietechnisch?
Also im Sinne der Allergieprävention ist es so, dass dass es keine Empfehlung gibt, dass bestimmte Lebensmittel gemieden werden sollten. Als ich vor ein paar Jahren, also es ist schon einige Zeit her, in meinem Studium, da galt das noch, dass zum Beispiel Kuhmilch im ersten Lebensjahr nicht gegeben werden darf. Aber davon ist man lange weg. Also es gilt die Empfehlung, ab dem vollendeten 4. Lebensmonat bis zum vollendeten 6. Lebensmonat irgendwann in diesem Zeitraum wirklich mit der Beikost zu starten. Und hier mit dem Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei und ab dem vollendeten 6. Lebensmonat eben auch gerne dann mit Kuhmilch zu starten und auch mit glutenhaltigen Getreidesorten. Also auf gar keinen Fall aus Angst vor Allergien irgendein Lebensmittel meiden.
Ich habe das auch nochmal anders gelernt und habe jetzt aber auch in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass man eben empfiehlt, alles zu geben, dass es keine guten Studien gibt, die das irgendwie anders bewerten würden. Also du sagst schon, worauf ich achten sollte, wäre zum Beispiel, dass ich nicht zu spät beginne. Also zwischen 5. und 7. Monat sollte ich anfangen mit der Beikost. Das wäre zumindest schon mal ein guter Tipp.
Genau. Also es ist so, man muss sich immer bei der Beikost überlegen, was ist mein Ziel? Und wenn jetzt Mama und Papa beide keine Allergien haben und im Moment funktioniert das Stillen gerade so, dann ist es vielleicht, ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich wirklich am Ende des 7. Lebensmonats erst mit der Beikost anfange. Wenn aber Mama und Papa zum Beispiel Allergien haben und das Geschwisterkind vielleicht auch schon, also ich habe wirklich ein Allergierisikokind bei mir zu Hause, dann sollte ich halt überlegen, die Beikost auch im Sinne der Allergieprävention einzuführen. Und hier ist gerade dieses Zeitfenster ab dem vollendeten 4. Lebensmonat, also zum 5. Lebensmonat und dem 7. Lebensmonat in diesem Zeitfenster gut neue Lebensmittel einzuführen, die Beikost zackig einzuführen, weil das Kind viele Lebensmittel in dem Zeitfenster gut toleriert. Also allergiepräventiv arbeite ich, wenn ich recht früh in dem Zeitfenster die Lebensmittel einführe. Wenn ich überhaupt kein Thema mit Allergien habe, dann kann ich mir auch in Ruhe Zeit lassen. Ich finde, es kommt immer ganz darauf an, was ich mit der Beikosteinführung wirklich auch bezwecken möchte oder ob ich etwas bezwecken möchte.
Ja, das ist ein guter Hinweis, weil es gibt natürlich die Mütter, die stillen, es klappt wunderbar, die haben keine Allergien, die müssen sich jetzt quasi nicht stressen deswegen, aber wenn man schon weiß, oh, man hat es in der Familie, dann ist es natürlich ein guter Hinweis zu wissen, da kann ich vielleicht was gewinnen. Und ist es dann sinnvoll, Gläschen zu geben oder sollte man selber kochen?
Also ein riesiger Punkt bei der Allergieprävention bei dem Baby ist ja die Darmflora. Und das haben auch Studien schon gezeigt, dass gerade durch die Einführung der Beikost, und zwar hier gerade durch die Einführung, durch die rasche Einführung unterschiedlicher Gemüsesorten, sich die Darmflora wahnsinnig positiv verändert. Also dass ich bei dem Baby wirklich eine tolle, vor Allergien schützende Darmflora mit viel unterschiedlichem Gemüse hinbekomme. Deswegen ist das die Frage, wähle ich Gläschen am Anfang in den Babybreigläschen, die für die Kleinen angeboten werden, gibt es meistens nur 3 Gemüsesorten oder 4. Also es ist Karotte, Kürbis und Pastinake. Das ist keine Gemüsevielfalt im Sinne der Allergieprävention. Also wenn ich wirklich allergiepräventiv arbeiten möchte, dann ist es so, dass ich als Basis meinen Brei oder den Brei für mein Baby selber koche und dann natürlich klar schaue, wenn ich unterwegs bin oder es passt gerade nicht, kann ich auch mal ein Gläschen wählen. Aber dadurch, dass die Gläschen eben nicht so viele unterschiedliche Gemüsesorten haben, wie wir für die Allergieprävention brauchen, wird hier immer empfohlen, selber zu kochen.
Also der Vorteil ist einfach die Vielfalt, die ich anbieten kann an verschiedenen Gemüsesorten. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich habe selber viel gelernt. Ja, du hast es auch total verständlich erklärt und ich denke, dass die Mamas mega viel mitnehmen können aus diesem Gespräch. Ob jetzt das Kind eine Allergie zu Hause hat und sie einfach so ein paar Tipps haben, wie kann ich damit umgehen, oder ob sie eben ein Kind haben, was noch keine Allergie hat oder vielleicht auch keine bekommen wird, aber eben schon noch so ein paar Tipps zu bekommen, wie kann ich was vermeiden, was kann ich selber tun. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise heute. Ich hoffe jetzt sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel für dich mitnehmen konntest und vielleicht ein bisschen mehr über Nahrungsmittelallergien bei Kindern verstanden hast. Ich danke dir, dass du dir die Folge angehört hast und ich danke, dass du den Podcast auch an andere Mamas weiterempfiehlst. Danke für deine Bewertungen bei iTunes. Der Podcast lebt davon, dass er weiterempfohlen wird und ich danke dir so sehr, dass du mich bei diesem Projekt unterstützt. Ich habe mich schon so gefreut über all die lieben Nachrichten und Reaktionen auf den Podcast und habe mich über all diejenigen gefreut, die jetzt auch durch deine Empfehlung neu dazugekommen sind. Danke, danke dafür. Ich freue mich, von dir bei Instagram zu hören. Dort findest du mich unter Kinderleib und Seele. Auf Instagram bekommst du momentan sehr viel Input von mir zu allem, was gerade aktuell ist, aber auch zu anderen Themen rund um Kindergesundheit. Die letzten Wochen ging es da um Neurodermitis, um die richtige Sonnencreme, um Corona und Kinder und um die richtige Pflege und. Du kriegst dort von mir kurz und knapp viele Infos und Tipps, die du daheim in deinem Mama-Alltag leicht integrieren kannst und die dich kompetenter machen. Ich danke dir auch für den Austausch auf Instagram und dass ihr euch dort gegenseitig mit wertvollen Tipps und Hausmitteln unterstützt. Wenn du Lust hast auf ausführliche Informationen zu all den Themen, kannst du natürlich auch jederzeit auf meiner Website vorbeischauen, wo ich wöchentlich neue Artikel über Gesundheit online stelle. An dieser Stelle also nochmal danke an dich. Ich hoffe, dir und deinem Kind geht es gut und dass ihr gesund seid. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.